made my clothes. Made my clothes. Made my clothes. Who made my clothes? Made my clothes.
Ja, willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast, in dem wir nicht nur in fremden Kleiderschränken nach Antworten auf unsere dringendsten Fair-Fashion-Fragen wühlen, sondern auch immer wieder, ihr wisst es, direkt ins finstere Herz der konventionellen Modeindustrie schauen. Heute wird's aber bunt, wie auch immer, ein bisschen politisch und wahrscheinlich auch ein bisschen glamourös. Unsere Gästin ist Designerin, Aktivistin, Hochschuldozentin, Beraterin und jemand, der sowohl die London Fashion Week als auch ja die Realität hinter mancher Lieferkette kennen dürfte. Sabina Rachimova. Sabina ist Gründerin des nachhaltigen Labels Sabina mit Sitz in London und kämpft mit Fashion Revolution Österreich für eine gerechtere Modewelt. Sie hat an der berühmten Central St. Martins studiert, unter anderem bei Dior gearbeitet, darüber werden wir später nochmal sprechen, und unterrichtet auch heute an der University of the Arts London nachhaltige Geschäftsmodelle unter anderem und wurde auch 2019 auf die Forbes unter 30 Dachliste gesetzt, als eine der spannendsten jungen Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich sehr. Hallo Sabina, schön, dass du da bist.
Hallo Maria, schön, dass ich da sein darf.
Wir starten diesmal ganz direkt rein und tauchen tief in deinen Kleiderschrank, öffnen gleich die Türen und stecken den Kopf tief rein und starten traditionell mit unserer Frage nach den drei Hashtags, mit denen du deinen Kleiderschrank beschreiben würdest.
Uff, immer schwierig. Ich bin eine Frau der vielen Worte. Alles, was ich kurz und bündig beschreiben muss, ist nicht meines. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich würde sagen, bunt. Langlebig und wahrscheinlich nachhaltig. Ja, let's do it, nachhaltig.
Let's do it. Welcher Hashtag hätte mit Anfang 20 da gestanden beim Beschreiben des Kleiderschranks?
Oh meine Güte, Anfang 20. Ich bin mit 19 nach London gezogen und ich habe zu diesem Zeitpunkt zwei Dinge für mich entdeckt. Einerseits Vintage-Shopping und andererseits Topshop. Ja, Fast Fashion. Also ich glaube, diese zwei Dinge waren wahrscheinlich am meisten auch vorzufinden in meinem Kleiderkasten Anfang 20.
Gibt es auch jetzt noch ein Teil, was komplett unvernünftig war, aber du liebst es, Hals über Kopf?
Oh meine Güte, viel zu viele Teile. Ich bin schon auch jemand, ich verbinde Kleidung mit Geschichten und Dinge, die ich damit erlebt habe, trenne mich auch sehr schwierig davon, habe ein ganz großes Glück, dass zum Beispiel auch meine Mama einige Teile aufgehoben hat, die sie mir weitergegeben hat. Diesen Gedanken finde ich wunderschön und stelle mir das auch bei meinen Kleidungsstücken manchmal vor, dass ich mir denke, ah, das könnte für meine Tochter noch passen und hebe deswegen sehr gerne Dinge auf. Ich glaube, das schrillste Teil, das ich besitze, ist ein schwarzes Top mit goldener Umrandung bei den Ärmeln und auch unten beim Saum. Und dann sind als Applikation verschiedene Lippen und Münder drauf, aus denen Zigaretten rauskommen.
Okay.
Ich weiß, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht sieht. Und das habe ich erworben, als ich in Paris gelebt habe, 2012, 2013 in einem Vintage-Geschäft. Auch natürlich eine ganz andere Zeit gewesen damals. Ich habe das auch seit dem Jahr nie wieder getragen, aber ich behalte es, weil es einfach so schrill, so unerwartet, auch von einer Jungdesignerin tatsächlich ist. Und es erinnert mich irgendwie auch an die seltsame und spannende Zeit, die ich einfach in Paris hatte.
Klingt großartig, muss ich sagen. Ich würde mich da auf die Warteliste setzen zum Ausleihen, definitiv. Es ist heute mitunter ja gar nicht so einfach, mal was Außergewöhnliches zu finden, wenn man mal wieder eine außergewöhnliche Situation hat. Also da würde ich mich bei dir melden, auf jeden Fall. Hast mich aber auch neugierig gemacht bei den Teilen von deiner Mama. Was hast du da vor Augen? Welches Teil hängt dort von ihr, was dich immer wieder träumen lässt?
Also da gibt es einen Zweiteiler aus einem Blazer und einem Pencil-Skirt in einer tollen grauen Farbe, die ja historisch gesehen nicht unbedingt als Modefarbe gilt. Fand ich aber schon immer sehr schön und recht klassisch. Und wenn wir schon über Nachhaltigkeit reden, ist das ja auch sehr spannend, weil als Millennial höre ich ja immer wieder, naja, das, was wir jetzt als Nachhaltigkeit machen, das haben unsere Eltern schon lange gemacht. Und vor allem aufgrund von meiner geografischen Herkunft, da ist es natürlich so, dass meine Mama und ich oft diese Konversationen hatten, wie für sie es absolut normal war, gut auf ihre Dinge aufzupassen, nicht so viel zu kaufen, alles zu reparieren, was kaputt ist. Und ich glaube, deswegen finde ich es auch besonders toll, dass sie es einerseits geschafft hat, damals so einzukaufen, dass sie nur die Teile kauft, an denen ihr wirklich was liegen wird, dass sie da ein bisschen diese Capsule Wardrobe, die wir heutzutage kennen, praktiziert hat, ohne zu wissen, was es tatsächlich ist. Aber auch dann diesen Gedanken, so gut drauf aufzupassen, dass es die nächste Generation tragen kann. Und das gibt mir dann auch einmal diese extra Verantwortung, dass ich nicht die Person sein möchte, bei der dieses Teil stirbt, unter Anführungszeichen. Das ist dann noch zusätzlich eine Motivation. Aber sonst habe ich noch ein paar Kleider. Ich habe auch tatsächlich ein Vintage Versace Shirt, das aber ein Fake ist. Aber auch das ist, finde ich, irgendwie sehr aufregend. Da hat Mama gemeint, da hat sie in den 80ern gedacht, sie ist an ein echtes Teil irgendwie geraten und war es aber nicht. Und ich trage es noch immer sehr gerne mit sehr viel Stolz.
Oh, spannend. Klingt wirklich nach schönen Geschichten in deinem Schrank. Also es klingt so, als würdest du den eher emotional kuratieren als funktional.
Ja. Auch hundertprozentig. Also ich glaube, überhaupt die ganze Thematik rund um Mode ist sehr emotional für mich. Emotionen hinter Kleidung ist der Grund, warum ich überhaupt in dieser Branche gelandet bin. Sehr naiv von mir. Little did I know. Ich habe nicht gewusst, wie intensiv und furchtbar und wunderschön diese Branche sein kann. Aber ich habe eben in meiner Familie sehr viel Handcraft lernen dürfen. Meine Großmutter hat mir Handarbeiten beigebracht, traditionelle tatarische Handarbeit. Ich bin extrem gut im Häkeln und Stricken, wenn ich da so Selbstlob betreiben darf. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich mein Leben mit Mode verbinden wollte. Ich fand das immer extrem faszinierend und wunderschön, dass man selber für sich etwas herstellen kann aus einem Faden. Also das ist für mich so aus Jahren, Faden, Garn, all das zusammengefügt und mit ein paar schicken Handbewegungen. Ich fand das immer faszinierend. Meine Großmutter war fantastisch damit, meine Mama ist eine extrem gute Strickerin und das geht sozusagen, bei mir geht's weiter. Und so hat es begonnen. Viel Emotion, viel Geschichten weitererzählen, dieses Beisammensitzen, gemeinsam stricken und häkeln, sich vom Leben erzählen, verschiedene Geschichten hören. Das macht für mich Mode aus. Das ist der Ausgangspunkt vom Ganzen. Also für mich ist es auf jeden Fall ein emotionales Thema.
Toll, ich schwelge gerade richtig in deiner Antwort, weil da so viel auch drin steckt. Einfach das, was wir ja auch sprachlich auf jeden Fall auch aufgenommen haben, ne? Etwas zu spinnen, der rote Faden, der in den Geschichten steckt, ne? Und das hast du gerade sehr schön beschrieben, auch sage ich jetzt mal, dieses Storytelling, was alleine auch dort drin steckt. Du hast gerade das Thema auch der verschiedenen Identitäten auch im Kontext deines Kleiderschranks auch schon angesprochen oder verschiedenen Wurzeln. Wenn ich mich recht erinnere, bist du in Russland geboren, in Österreich aufgewachsen und lebst jetzt in London. Wie könnte das jemand erahnen, der in deinen Kleiderschrank guckt? Wie spiegelt sich das wieder in den Garderoben? Ja.
Das ist fast richtig. Ich bin in Tadschikistan geboren, tatsächlich, in Zentralasien. Und meine Mama ist aus Tatarstan. Mhm. Tatarstan ist Teil von Russland. Und mein Papa ist aus Usbekistan. Das ist auch ein mittlerweile eigenes Land in Zentralasien. Und das war aber Teil der UdSSR zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde. Meine Muttersprache ist Russisch. Das heißt, kulturell bin ich russisch geprägt. Und es spiegelt sich, glaube ich, sehr vieles wieder in meinem Kleiderschrank. Zum Beispiel meine Liebe zu Print, vor allem zu Blumenprints, kommt sehr viel aus sowohl den zentralasiatischen Einflüssen als auch von den slawisch-russischen Einflüssen, weil man einfach sehr viel damit umgeben ist. Ob das jetzt zu Hause die geknüpften Teppiche sind, die nicht nur am Boden sind, sondern auch an den Wänden, oder die älteren Verwandten, die Damen, die gerne Kopftücher und Halstücher getragen haben in den Blumenprints, oder auch einfach die schrillen, bunten Märkte, sowohl von Zentralasien als auch in manchen Regionen in Russland. All das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich war schon immer jemand, die sehr gerne verschiedene Muster gemixt hat. Schon mit ein bisschen Vorsicht, aber dennoch sehr gerne. Und ich glaube, eben dieses nach London ziehen hat das dann noch einmal ein bisschen befreit. In Österreich war sicher noch meine ruhigste Phase, wenn ich das so nennen möchte. Aber auch nicht so ganz. Ich habe als Teenager schon begonnen, in Retail zu arbeiten. Also mein erster Job in der Modebranche war mit 14 bei der Fast-Fashion-Kette Schöps, die vielleicht manchen Menschen noch etwas sagt. Das ist eine österreichische Modekette gewesen, die eben mithalten wollte mit H&M und anderen Fast-Fashion-Brands. Und dort habe ich mit 14 mein erstes Praktikum gemacht und habe dann anschließend auch bei einem anderen Geschäft im Verkauf gearbeitet mit 15, 16, 17. Das waren sozusagen meine Jobs. Und da habe ich mich schon natürlich austoben dürfen, weil wenn man dann auch mit Prozenten an ganz coole Kleidung gekommen ist, ob das jetzt Diesel-Jeans und Miss-60-Jeans waren, die ja damals heiß begehrt waren, oder coole bunte Armstulpen, Avril Lavigne-Zeiten. All das war dabei. Und du hast es ja sehr schön gesagt, die verschiedenen Identitäten. Ich glaube, ohne dass man es merkt, verschmilzt das alles zu einem. Aber das ist ja auch das Schöne an Mode. Wir vergessen das manchmal. Das ist ein Ausdruck des eigenen Lebens und das ist ein bisschen auch ein Ausdruck der eigenen Seele.
Ja, ja, das stimmt. Ne? Es gibt so einen schönen Spruch, der irgendwie mir immer wieder im Gedächtnis ist an herausfordernden Tagen oder generell, den ich mal in meiner Jugend erfahren habe, zieh dich an, so was du sein möchtest. Ne? Also sozusagen, ja. Ne? Um irgendwann dann in diese Garderobe zu wachsen. Erinnert mich gerade daran. Du hast gerade nochmal schön beschrieben, wie auch diese, sage ich jetzt mal, traditionellen Techniken, kulturellen Wurzeln. Ne? Du hast tatarisches Handwerk angesprochen, wie dich das auch beeinflusst. Und das habe ich auch in anderen Kontexten von dir gelesen. Wie würden wir das denn in deiner Arbeit heute wiederfinden oder in deinem Denken, in deinem Tun? Wo sieht man das?
Oh, das ist eine fantastische Frage. Also als ich mein Label gestartet habe 2015, da war eine unserer ersten Kollektionen tatsächlich basiert auf Häkelblumen und Häkelmustern, die dann zusammen das Kleidungsstück ergeben haben. Da haben wir teilweise, und ich meine, sage wir, und das war hauptsächlich ich, wirklich tausende von Blumen gehäkelt, die dann zusammengefügt wurden zu Kleidungsstücken. Die haben wir dann auch versucht, 3D zu drucken. 3D-Druck war etwas sehr Neues. Und das fand ich schon damals sehr spannend, diese Konversation, kann Technologie Handwerk ersetzen? Mhm. Und wenn ja, wie sieht es dann aus? Und das war natürlich, ich habe in St. Martin meinen Bachelor gemacht in Modedesign und das war natürlich ganz toll, diese Möglichkeit, sich so ausdrücken zu können, dass man diese Ressourcen überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und das war auf jeden Fall sozusagen immer wieder zu finden in der Kleidung, die ich produziert habe, in den Produkten später, wo es etwas kommerzieller zuging, war es eher in den Accessoires zu sehen. Da gab es Taschen, da gab es Broschen und so weiter, weil es natürlich unfassbar teuer ist, Kleidung komplett von Hand herzustellen mit Häkeltechniken. Und mittlerweile hat sich ja das Unternehmen weiterentwickelt und ich bin weggegangen vom physischen Produkt. Wir können gerne auch noch darüber ein bisschen sprechen.
Kommen wir noch dazu.
Mittlerweile sind wir, mittlerweile sind wir auf Beratung fokussiert. Das heißt, all das, was ich lernen durfte in den 10 Jahren, Lieferketten, mittendrin sein, Pandemie, Brexit hier in UK, politische Unstabilität, alles mitgenommen, was man so im Unternehmertum mitnehmen kann. All das wird jetzt sozusagen als Beratung angeboten und ich habe mich tatsächlich fokussiert auf Universitäten und Hochschulen. Hätte mir das jemand vor 10 Jahren gesagt, hätte ich laut gelacht. Aber wir beraten auch Startups und der Fokus ist auf Nachhaltigkeit und Ethical Leadership.
Warum hätte die junge Sabina gelacht?
Ich war so fern von allem Akademischen, so ehrlich muss ich sein. Also ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich als migrantisches Kind aufgewachsen bin in einem Land, in das ich gekommen bin, ohne die Sprache zu sprechen. Ich war 6 Jahre alt, als wir nach Österreich gezogen sind. Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. Und ich glaube, dann ist schon gleich dieses Stigma da. Man kann sowieso nicht mithalten und gewisse Wege sind nicht für dich. Ich hatte nicht die beste Schulzeit. Ich muss auch sagen, ich habe die Schule abgeschlossen mit Ach und Krach. Also ich war jetzt keine Einzelschülerin oder irgendwie vorne mit dabei. Und dass ich überhaupt einen Bachelor gemacht habe in Modedesign, war auch für mich selber überraschend, dass ich das abgeschlossen habe. Und dann aber, glaube ich, es hat für mich wirklich lange gedauert. Ich bin ja dann noch einmal als wirklich schon Erwachsene zurückgegangen, um einen Master zu machen. Ich habe letztes Jahr einen Master in Sustainable Leadership an der University of Cambridge in Cambridge abgeschlossen. Besser wird es nicht akademisch. Und auch da muss ich sagen, ich glaube es bis heute nicht. Manchmal, wenn ich das selber auf meinem LinkedIn-Profil sehe, denke ich mir, das kann es doch nicht sein, aber für mich hat es 20 Jahre gedauert fast, um irgendwie eine Art Selbstvertrauen zu finden, da mitreden zu können, weil oft sind ja akademische Räume sehr exklusiv gestaltet, sagen wir es mal so.
Nicht nur akademische Räume, auch
Fashion, nicht nur, ne? Nicht nur.
Viele Räume.
Genau.
Aber
und Fashion-akademische Räume.
Akademische. Next Level, Pro-Level. Kommen wir auf jeden Fall auch nochmal dazu, zu deinen akademischen Themen und Werdegang. Aber ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Du hast auch dir viele andere Räume eröffnet, nämlich unter anderem auch bei Dior gearbeitet. Und ja, ich muss es sagen, bin einfach happy, dass du gesagt hast, ja, Maria, stell die Fragen, ist total in Ordnung. Es ist Mai, der Teufel trägt Prada 2, ist angelaufen. Du hast selber gesagt, popkulturelle Prägung liegt auch bei dir vor, bei diesem Film. Ich fand es auch super festzustellen, dass ich mit ganz vielen Menschen im Kino saß, die sich den ironisch angeschaut haben. Was meine Begleiterin ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, weil sie dachten, warum schaut man sich das ironisch an und ab? Ich verstehe das jetzt alles gar nicht, warum müssen die ganze Zeit sprechen? Und wir finden es immer wieder spannend, weil wir natürlich auch Fragen einfach aus der Community bekommen, wie wir einfach mit unserer Brille und mit dem, was wir versuchen, über nachhaltige Mode zu wissen, zu erfahren und immer wieder zu verbreiten, wie wir da drauf gucken. Deswegen will ich mit dir darüber sprechen und ich bin dankbar, dass du Bock hast. Also
natürlich.
Der Film verkauft uns ja wirklich wieder eine Welt aus Luxus, aus Hochglanz auch, aber auch mit so einer toxischen Überarbeitung, ja, nur diesmal sage ich jetzt mal mit so leicht unterspritzten Fashion-Editorinnen, ja, also wir sind ja jetzt im zweiten Teil und besonders bemerkenswert fand ich, dass ja der Film startet damit, dass die Miranda Priestley, ne, Chefin dieses imaginären Magazins Runway, ne, aka Vintour, aka Vogue, in der Kritik steht, weil sie einen Lobgesang veröffentlicht haben soll in ihrem Heft auf eine Marke, die in Ausbeuterbetrieben produziert, ja, und dass ihr das durchgerutscht sei. Und dann wird da so eine Tippe-Tappe-Tour gemacht, dass ihr das Ganze wieder reinholt, unter anderem bei Dior. So, Deep Talk. Wir wissen durch die verschiedensten Nachhaltigkeitsreports, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Sabina grinst jetzt schon, dass Luxusmode nicht gleichzeitig Fair Fashion bedeutet. Jetzt haben wir aber eine Person, die da tatsächlich drin war. Wir tauchen mal ganz langsam Schritt für Schritt ein. Ist Luxus erstmal generell tatsächlich langlebiger oder einfach nur teurer, Sabina, aus deiner Erfahrung?
Oh, sehr schwierig, es mit einem Satz zu beantworten. Gewisse Aspekte der Luxusmode sind langlebiger, vor allem wenn wir von Couture reden. Und als ich bei Dior gearbeitet habe, habe ich in der Strickabteilung gearbeitet, das heißt da, wo die Strickteile produziert wurden. Wir hatten in dem Gebäude, also das ist, ich war in Paris, habe dort gelebt und dort im Studio gearbeitet und ganz oben war das Atelier, wo Couture hergestellt wurde. Und das war faszinierend. Das waren wirklich Menschen mit Jahrzehnten Erfahrungen, mit absolut tollem Handwerk. Da wurden wirklich diese einzelnen Veilchen und Blumen aus Seidenstoffen zusammengenäht und hergestellt und vor Ort angenäht. Man muss natürlich auch hier sagen, es war vielleicht in einem schönen Gebäude, in einer schönen Umgebung, aber auch dort haben die Menschen teilweise Stunden gearbeitet, die mir ein bisschen Angst gemacht haben. Vor allem vor den Shows war das absolut normal, dass man dann noch die ganze Nacht geblieben ist, dass man sozusagen es sich aufgeopfert hat für diese Schönheiten dann am Laufsteg. Aber natürlich kann man sagen, da ist eine Langlebigkeit dahinter, weil das wurde jetzt nicht einfach so kreiert, sondern nachher landet es entweder auf den Red Carpets und dann in Archiven und oder Museen. Aber dann gibt es natürlich sehr wohl einen Teil der Luxusbranche, der in denselben Fabriken produziert wie Fast Fashion, auch das wissen wir. Und sehr intransparent ist, was die Anzahl der Produkte betrifft, wie viel produziert wird, wo genau produziert wird, unter welchen Bedingungen produziert wird. So einfach ist das also nicht zu beantworten. Und ich glaube, Luxus hat sich einfach sehr lange versteckt vor Transparenz und vor Nachhaltigkeit mit dieser Entschuldigung und dieser Ausrede, dass man ja doch nicht alles erzählen kann, weil es ein Betriebsgeheimnis ist. Weil wenn wir dieses Mysterium jetzt öffnen, was denn hinter geschlossenen Türen passiert, was ist es dann noch wert? Und das erlaubt natürlich den Unternehmen, intransparent zu handeln, indem sie nicht genau sagen, welche Fabriken in den Lieferketten sind und welche Supplier sie beliefern und so weiter. Also ja, es ist eine Mischung. Es gibt sowohl den langlebigen Teil, aber als auch den durchaus sehr problematischen Teil.
Vielleicht kannst du einfach auch noch mal ganz kurz, weil ich glaube, da hilft einfach auch wie so oft im Sinne der Aufklärung auch einfach noch mal Wissen. Vielleicht kannst du ganz kurz vielleicht noch mal unseren HörerInnen auch darstellen, was ist der Unterschied zwischen Haute Couture und zwischen dem, was du sagst, was auf dem Laufsteg ist und dem, was deine Frau von Jeff Bezos oder wie auch immer dann am Leibe trägt, dann im Meeting, sage ich jetzt mal, im 13. Turm in irgendeinem Hochhaus. Vielleicht kannst du uns da noch mal ganz kurz mitnehmen und aufklären.
Ja, ich glaube, das Einfachste, Schnellste ist, es gibt einen kommerziellen Teil im Luxusbereich und das ist eben das, was Menschen, die es sich leisten können, in ihren Alltag integrieren. So wie wir uns überlegen, wo wir unsere Basics herbekommen, ein bisschen günstiger. Menschen, die es sich leisten können, haben auch Dior Basics. Und Couture ist gehobene Mode. Die hat auch eine eigene Fashion Week. Es gibt die Couture Fashion Week. Man muss auch aufgenommen werden im Kalender der Couture Fashion Week. Da darf nicht jedes Label einfach ein Couturehaus auch haben und zeigen. Es ist ein sehr langwieriger Prozess und das ist auch begrenzt auf Frankreich und Paris. Und da geht es eben viel um Handwerk und Geschichte und Heritage und eben Unternehmen, die wir kennen wie Dior und Chanel und Givenchy und so weiter. Natürlich vieles ist Abendmode für den roten Teppich gedacht, für Celebrities, wir sehen das bei Konzerten und so weiter. Also es ist gehobene Mode mit viel, viel, viel Zeitaufwand, viel Materialrecherche und Handwerkskunst.
Das heißt, wenn dich jetzt jemand fragen würde, hey, wie oft wurde bei Dior wirklich über Handwerk gesprochen und wie oft über Margen? Dann ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten, wenn ich dir zuhöre.
Ich glaube, es kommt darauf an, in was für einem Team man gearbeitet hat. Was man oft vergisst, ist, dass Modemarken sind auch nur Businesses. Da gibt es auch ein Team, das für Marketing zuständig ist, ein Team, das für den Einkauf zuständig ist, für den Verkauf zuständig ist und Designteams. Und oft ist es ja tatsächlich so, je größer ein Unternehmen, desto weniger wird untereinander kommuniziert. Das kennt man auch in anderen Unternehmen und in der Modebranche ist es nicht anders. Es ist im Fast-Fashion-Bereich wie im Luxusbereich dasselbe. Und wenn wir jetzt hier noch die Nachhaltigkeit mit dazu nehmen, sehr viele Unternehmen haben Nachhaltigkeitsteams und auch die sitzen oft alleine isoliert, versuchen, eine Agenda aufzubauen, das dann nicht mit Marketing kommuniziert wird oder nicht mit den Produktteams. Und das ist dann oft da, wo es sozusagen zur stillen Post kommt und die Dinge falsch untereinander intern schon einmal aufgebaut und kommuniziert werden. Aber ja, das war bei dir auch nicht anders, weil ich war, wie gesagt, im Strickteam und wir waren ein sehr kleines Team. Wir waren insgesamt ein Team aus 3 Personen, die für Design zuständig waren. Das stellt man sich, glaube ich, auch viel größer vor. Und dann 5 weitere Personen, die für Material, also Textil dahinter zuständig waren, weil auch das sind unterschiedliche Jobs. Die einen kümmern sich um die Silhouette sozusagen, die anderen um die Textur und die Textilien dahinter. Und dann für Couture-Modenschauen haben wir tatsächlich auch die Basics dann hergestellt und gemacht. Zum Beispiel oft gab es dann einen pompösen, tollen Rock mit Applikationen, aber er hat ein ganz einfaches, aber perfekt sitzendes Stricktop gebraucht, haben auch wir übernommen. Dann gab es ein Ready-to-Wear-Team. Da war es, glaube ich, eher so, dass man einerseits sehr kommerziell gearbeitet hat, aber andererseits auch sehr darauf achten musste, dass man eben diese Heritage beibehält und diese typischen Dior-Silhouetten jedes Mal wieder gibt. Dann gibt es ein Team, das nur für Prints und die Entwicklung von Prints zuständig ist, so wie zum Beispiel Chanel auch ein Team hat, das nur Tweed-Entwicklung macht. Also es ist, glaube ich, viel komplexer, als man glaubt. Wenn man sagt, man ist Designer oder Designerin in einem Luxushaus, kann es 20 dieser Jobs geben und jede Person wird dir etwas anderes über ihren Alltag beschreiben.
Du hast ja auch diesen besonderen Blick zu sagen, okay, eine Dot-Inside auch mal gearbeitet zu haben, ein Teil davon auch gewesen zu sein und jetzt jahrelang selber als Unternehmerin, aber auch als Aktivistin, als Edukatorin jetzt da drauf guckst, auch auf diese, auch wirklich auf diesen spezifischen Segment, wirklich auf diesen Luxussegment. Würdest du sagen, aus deiner Betrachtung, ist die Branche, wie sie selber ja von sich gerade erzählt, besser geworden oder ist da wirklich das Storytelling einfach besser geworden?
Ich glaube beides. Ich habe ja bei Dior gearbeitet 2012 und 2013, also Kontext, das ist auch schon mehr als 10 Jahre her, unfassbar. Und damals war es wirklich nicht notwendig für Luxushäuser, irgendwie auch Nachhaltigkeit zu inkludieren, ob es jetzt Marketing und Storytelling ist oder tatsächlich interne Veränderungen. Darum ging es gar nicht. Aber in den letzten 5 Jahren vor allem, würde ich sagen, hat sich doch einiges getan. Schauen wir uns als Beispiel Chanel an. Chanel mit der Message, dass sie kein Leder, keine Federn und so weiter mehr verwenden werden. Das ist tatsächlich ein großes Ding für ein Luxushaus. Und wir können natürlich auch die kritische Seite davon sehen und sagen, hey, das ist nicht genug und es ist zu spät und warum nicht schon früher? Aber es ist tatsächlich eine Veränderung, die stattfindet. Das ist doch etwas Positives und etwas Gutes. Also ich glaube, einerseits passiert viel, aber andererseits, das wissen wir im Bereich von allen verschiedenen Unternehmen, nicht nur Luxus, sondern es betrifft auch Fast Fashion, das betrifft auch sogar kleinere Unternehmen. Wir sind extrem gut im Kommunizieren von Nachhaltigkeit geworden, um es bequem für die Konsumentinnen zu machen oder auch so weit zu vereinfachen, dass keine extra Fragen gestellt werden. So kritisch werde ich jetzt sein mit meiner Antwort.
Dafür haben wir dich eingeladen. Vielen Dank. Bevor wir das popkulturelle Phänomen verlassen, noch die letzte Frage, was mir auch wirklich wieder aufgefallen ist. Die Menschen haben haben wirklich da auch einen Wunsch und lieben es an diesen Filmen. Was sie dort auch daran lieben, ist einfach diese Fashion is Pain-Erzählung. Das habe ich einfach immer wieder festgestellt. Also da werden immer noch wirklich auch toxische Arbeitskulturen auch auf eine Art und Weise romantisiert. Nimmst du das auch so wahr? Bin ich da alleine? Und wenn ja, hast du deine These dazu? Warum?
Meine Güte, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch eine Art, einen exklusiven Space weiterhin auszuweiten, auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht so klingt, als würde das eine das andere ausschließen. Aber auch das Studium ist ja so aufgebaut, meiner Meinung nach, ein Modedesign-Studium, das viele Aufgaben, die gestellt werden, sind dazu da, um zu scheitern. Sie wissen, dass das nicht machbar ist. Wir haben Aufgaben bekommen wie, weiß ich nicht, innerhalb von 3 Tagen 500 Skizzen vom selben Kleidungsstück mit verschiedenen Ärmeln herzustellen und dann zu präsentieren. Und wir haben dann Kommentare bekommen wie, du siehst so ausgeschlafen aus, hast du etwa geschlafen? Das ist doch ein Problem. Aber wenn man das nie anders kennenlernt, dann weiß man auch nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und alle Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, ob das jetzt Luxus war oder auch einfach Ready-to-Wear, sagen wir so, oder auch Fast Fashion, überall waren die Arbeitsstunden eine Katastrophe. Und überall wurde von dir erwartet, dass du alles andere an zweite Stelle gibst. Weil, wenn du es nicht machen möchtest, ist hinter dir eine Schlange an 100 Personen, die das doch liebend gerne machen würden. Sei doch nicht so undankbar. Du darfst jetzt hier sein, du darfst hier an diesem Tisch mit uns sitzen und auch sozusagen große Modeentscheidungen treffen, sagen wir so. Es ist auf jeden Fall etwas dabei und es ist auf jeden Fall so, dass es nach wie vor sehr glorifiziert wird. Dieses hart arbeiten, das ist nicht für alle und wenn du es nicht schaffst, bist du nicht hart genug, um zu überleben in dieser Branche. Wir hatten kurz einen Lichtblick, habe ich ein bisschen das Gefühl, wo das ein bisschen zurückgegangen ist. 2018, 19, 20 würde ich sagen. Aber wir bewegen uns wieder jetzt in die Kontrarichtung. Ich sehe, dass wenn ich jetzt UK als Beispiel nehme, hier gab es sehr, sehr viele Konversationen rund um das Thema Praktikas. Hier ist es nämlich so, dass man für ein Praktikum nicht bezahlen muss, wenn es Teil deiner Ausbildung ist. Das ist ein Loophole, weil eigentlich illegal, jemanden kostenlos arbeiten zu lassen, außer die Universitäten bieten das an als ein Internship Year, oft ist es sogar ein ganzes Jahr. Und dann können Unternehmen problemlos diese Studierenden einstellen, unter Anführungszeichen, und nicht bezahlen.
Ja, wo fangen wir da an?
Ja, und das machen aber auch Unternehmen, die sich selber als nachhaltig sehen und kommunizieren laut und deutlich, wir sind nachhaltig, wir haben das und das für Textilien gemacht in unseren Produkten, wir haben das und das für Garment Workers' Rights gemacht und dann haben sie ein Studio mit 5 Interns, die da sitzen, die keinen Cent dafür bekommen, dass sie ihre Zeit, Kreativität und so weiter dort hergeben.
Was überrascht denn die Studierenden heute am meisten an der Branche?
Ich glaube, es ist noch immer eine große Intransparenz da. Die Erwartungshaltung ist einfach eine falsche. Ich finde, wir sollten auch so weit gehen, überhaupt zu sagen, wie notwendig ist Education, Higher Education im Bereich Mode. Es ist aber nur so schwierig geworden, überhaupt einen Job zu bekommen auf irgendeinem Wege, weil entweder man muss kostenlos arbeiten und das können sich halt nun mal auch nicht alle leisten oder man muss Kredite aufnehmen, um Studiengebühren zu bezahlen, um an Top-Universitäten zu studieren, bekommt aber dann so ein mickriges Gehalt danach, dass man das dann jahrzehntelang sozusagen abbezahlt. Es gibt eigentlich keine gesunde Route in dieser Branche. Und dann aber auch die Erwartung, was für Jobs es da draußen gibt. In Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo vieles auch ersetzt wird, in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, Menschen kritisches Denken beizubringen. Es geht einfach alles so schnell, dass wir oft gar nicht die Curriculums so schnell anpassen können, als dass wir darauf reagieren können. Ist es, glaube ich, einfach oft die falsche Erwartungshaltung. Viele denken, ich komme jetzt an die Top-Uni und UOL, University of Arts London, ist eine dieser Top-Unis und nachher werde ich bestimmt einen Job bekommen. Ich hatte letztes Jahr eine Studentin, die war so fleißig und so toll. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat sich beworben bei 50 Unternehmen danach und die hat auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Master, wir reden von einem Master. Also früher hat man immer gesagt, naja, nur mit Bachelor, was willst du denn? Das kannst du ja dann nichts erwarten. Aber mit einem Master und jetzt 50 Bewerbungen ausgeschickt, war bei 40 Interviews, hat irgendwie 35 Absagen, war bei 5 Unternehmen in der nächsten Runde und dann hat sie eine Zusage bekommen, aber das war auch die mit dem Mindestgehalt und mit nicht den besten Arbeitsbedingungen, hat sie aber angenommen. Und das ist halt diese bittere Realität und ich glaube, das ist auch das Schwierigste. Man kommt mit ganz falschen Erwartungen, so dass man dann eh nur enttäuscht werden kann, aber das ist gar nicht die eigene Schuld der Studierenden, das ist wirklich eine Schuld des Systems.
Absolut. Du hast gerade schon auch nochmal das Thema künstliche Intelligenz nochmal angesprochen. Ich weiß, dass dir grundsätzlich auch für dich Innovation und Technologie auch mit Mode durchaus einen sehr guten Weg miteinander gehen können. Würdest du sagen, Tech kann oder wird die Modebranche nachhaltiger machen?
Naja, das Glück der Modebranche ist, dass wir immer so hinten nach sind und so langsam uns beschäftigen mit Technologien. Ich habe ja auch am Anfang angesprochen, das 3D-Drucken im Jahr 2015, was ja ganz toll innovativ war. Ach, es ist schwierig. Da muss man dann, glaube ich, auch differenzieren, welchen Bereich in der Modebranche man ansieht. Erst letzte Woche habe ich eben dieses Video gesehen, das, glaube ich, auch recht viral gegangen ist in den Kreisen der Nachhaltigkeit, wo Garment Workers sich selber filmen bei der Arbeit, weil sie ein AI-Modell trainieren, um alle Schritte herzuzeigen, was in der Lieferkette passiert. Und ich habe so viele Meinungen dazu gelesen und gehört. Und die einen, die meinen, das ist doch furchtbar und die werden jetzt doppelt ausgebeutet. Einerseits schon durch die Arbeit, die sie leisten und jetzt auch noch durch dieses kostenlose Beteiligen am Beibringen, den Maschinen beibringen, sie zu ersetzen, was ja wirklich natürlich furchtbar ist. Andererseits gab es diese Stimmen, die gemeint haben, naja, sie wissen, wie prekär und furchtbar dieser Job ist, dass sie sich denken, zumindest kann die nächste Generation darauf verzichten und muss das nicht mehr machen, weil ich dann ersetzt werden kann von einer Maschine. So kann man das auch sehen. Und das ist eben nur ein Bereich in der Lieferkette. Wenn ich jetzt mit Studierenden arbeite, was ich sehe, ist manchmal auch, wie sehr AI vertraut wird, also KI vertraut wird. Und oft das eigene Gehirn zweitrangig wird. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber jetzt, wenn man zum Beispiel aus der Designperspektive sieht. Viele Studierende vertrauen blind den Sachen, die KI ihnen ausspuckt. Und sehr oft geben sie dann etwas ab für Prüfungen, das so chaotisch und so unzusammenhängend ist, aber sie glauben, dass KI besser weiß, was sie denken, fühlen und kreativ schaffen wollen als sie selber. Das heißt, da fehlt es dann sozusagen nicht nur am kritischen Denken, sondern auch Vertrauen in seine eigene Kreativität und sein eigenes Können und auch sein eigenes Erlebtes, was man ja auch mit hineinbringt. Und das haben wir ganz am Anfang angesprochen. Mode ist ja auch Emotion. Da ist ja so viel mehr dahinter. Das macht mir ein bisschen Sorge. Das ist das blinde Vertrauen, dass KI sowieso immer besser weiß. Und wenn das nicht angesprochen wird in anderen Universitäten und im Hochschulkontext und im Curriculum, dann werden wir ganz viele Skillsets verlieren, die kritisch und notwendig sind für die Zukunft der Modebranche.
Ja.
Sorry, ich habe keine guten News.
Ist okay. Ich habe es am Anfang gesagt, wir gucken auch mal ins finstere Herz rein. Schnellfeuerrunde, 3 Fragen mit Bitte um ganz kurze Antwort, bevor wir aussteigen. Trend, der sofort verschwinden darf?
Trend, der sofort verschwinden darf? Ultra Fast Fashion, bitte, bitte.
Die Luxusmarke mit dem größten Nachhaltigkeitsproblem?
Oh, müsste ich ein paar nennen, aber ich erwarte mir immer mehr von Dolce & Gabbana. Und die schaffen es immer wieder, einen zu enttäuschen. Warum ist es noch immer Luxus? Können wir sie downgraden?
Und die letzte, Dior oder Secondhand?
Dior oder Secondhand? Puh, tatsächlich Secondhand. Viel spannender, viel mehr Auswahl. Und auch Dior kann unter Secondhand sein.
Hatte ich gehofft. Sabina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war trotzdem auch unterhaltsam, trotz der bitteren Wahrheiten und hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke nochmal. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, das war What's in Your Wardrobe, der Podcast von Fashion Revolution Germany mit Sabina, Designerin, Aktivistin, Lehrende und einer der spannendsten Stimmen der nachhaltigen Mode zwischen Wien und London. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, schreibt uns wieder eure Fragen und ja, wenn ihr Lust habt, dann zeigt uns doch vielleicht einfach euren nachhaltigsten Lieblingslook unter dem Hashtag What's in My Wardrobe. Kommt beschwingt und gut bekleidet in den Sommer. Eure Maria. Tschüss.
Made my clothes. Made my clothes. My clothes. Who made my clothes? Made my clothes.